Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi,
lieber Sven,
herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres und zur letzten Folge des alten Jahres. Oh, wie kann das beides zusammen passieren? Andi, willst du unsere Zuhörer aufklären?
Naja. Na gut, wir sind zwei Tage bevor der
Podcast erscheint. Ja, stimmt, erscheint. Wir nehmen auf. Ja.
Wir nehmen auf, aber es ist tatsächlich so. Also erstmal herzlich willkommen von mir auch. Im Jahr 2025, erste Folge. Wir haben den Januar-Winterpause gemacht. Wir waren einfach zu viel unterwegs, du und ich. Ich habe, glaube ich, einen ganz, ganz schlechten CO2-Abdruck in diesen Monaten. Das Jahr ist mit zu viel Reisen gestartet, dass ich manchmal aufwache und gar nicht weiß, wo ich bin.
Und trotzdem, wir waren mal wieder fast an denselben Punkten, haben es aber einfach nicht geschafft, ne?
Genau, ich war in Sichuan-Banner an der südchinesischen Grenze zu Laos und Myanmar.
Und ich war in Luang Prabang.
In Laos.
Ja, in Laos.
270 Kilometer flussabwärts. Ich war am Mekong, du warst am Mekong.
Hättest ja mal reinspringen können.
Und ja, die Strömung war ziemlich heftig. Ich glaube, da wird der Leichnam dann auch relativ schnell bei dir vor der Haustür angespült. Der Mekong, mit dem ist da nicht zu spaßen, chinesisch-laotischen Grenze. Wie dem auch sei, ja, wir haben uns geografisch irgendwie wieder knapp verpasst, aber wir waren aneinander dran. Jetzt ist chinesisch Neujahr. Das eine geht zu Ende, das neue beginnt. Heute ist der letzte Tag im Jahr des Drachen. Morgen beginnt das Jahr der Schlange. Ich bin hier in Xi'an, in Zentralchina. Bin jetzt ein paar Tage hier, ein paar Tage frei, bevor es dann am Wochenende wieder nach Europa geht. Geschäftsreise. Ich bin dann wieder in Italien, nächste Woche Mailand und Rom. Mal gucken, wo es mich dann noch so hintreibt. Und ich wünsche euch allen, liebe Hörer, erstmal alles Gute fürs Jahr 2025 und ich wünsche euch alles Gute für das Jahr der Schlange. Die Schlange ist skrupellos, aber auch intelligent.
Und ich hoffe, so bin ich. Ja. So würden mich meine Freunde beschreiben.
Jawohl. Ne? Du bist eine Schlange, ne?
Ich bin Schlange, ja, deswegen. Ja.
Und du hast bald Geburtstag.
Ja. Psst. Ja, ich sag nicht, habe ich auch.
Ich glaube, eifrige Hörer wissen, wann du ungefähr Geburtstag hast.
Ungefähr, ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Also sage ich jetzt nicht.
Nichts weiter. Ja, vielleicht sieht man sich ja mehr, wenn du, Italien ist ja jetzt auch nicht so weit weg, ne? Vielleicht klappt's ja mal ein Wochenende oder sowas.
Ja, das kriegen wir ganz bestimmt hin. Ich glaube auch.
Wie lange bleibst du? Weißt du nicht, ne?
Ich bleibe bestimmt ein paar Wochen, ne?
Wir halten euch auf den Laufenden.
Die komplette Tourist Deutschlands möchte wissen, wo ich mich immer aufhalte. Ich glaube, es ist
eins der. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, was ich euch natürlich wärmstens ans Herz legen möchte, dann wisst ihr auch, ob es eine Reunion gab und wann sie stattfindet und wo. Und deswegen folgen auf Instagram.
Sven, so gerne ich mit dir rede, was ich am coolsten finde an dieser ersten Folge im Jahr 2025, und wir sind ja wirklich bei fast 200 Folgen, das Coolste an dieser ersten Folge sind nicht du und ich, sondern das Coolste ist unser Gast, der in Folge 1 und in Staffel 3 ganz am Anfang bei uns zu Gast war. Ein alter Freund von uns, der wirklich viel geleistet hat in der Touristik, ein echter Pionier. Gründer von Travel to Nature, Gründer von For Family Reisen, Gründer von Birding Tours und jemand, der wirklich in Sachen Touristik und Nachhaltigkeit in Deutschland wirklich ganz neue Wege gegangen ist. Vor langer Zeit Wege gegangen ist, da wurde er noch belächelt und mittlerweile sind das Themen, mit denen sich eigentlich fast jeder beschäftigen möchte, muss, will oder zumindest so tut, und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute wieder dabei ist. Wir begrüßen wen, Sven?
Rainer Stoll, yippie!
Yay, viel Spaß!
Hin und weg!
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Also ich habe schon immer genug zu tun.
Bist du dann der Reiseleiter der Gruppe oder bist du einfach nur...
Ah, nee, okay. Mein Reiseleiter. Okay. Genau.
Wird das extra angekündigt auf der Webseite? Wahrscheinlich, oder?
Nee, auf der Webseite machen wir es tatsächlich nicht. Ich lade dann immer Leute ein, mit denen ich schon viel verreist bin. Okay. Und meistens läuft es dann so unter der Hand. Und wenn ich es nicht voll kriege, würde ich es auf die Webseite machen. Aber das war bis jetzt noch nicht so der Fall.
Okay, cool.
Ja. Ist gut bezahlt?
Ganz schlecht.
Gut. Ganz schlecht.
Aber man hat viel Spaß dabei.
Muss man im Chef.
Aber tatsächlich für
kein
für
Geschäftsmodell für dich, Andi.
Für Mai hätte ich jetzt noch zwei Plätze frei, wenn ihr mitkommen wollt. Also da sind zwei Leute abgesprungen, da könnt ihr jetzt wieder mitkommen. Das wäre mal was.
Im Mai? Wie lange?
Zwei Wochen.
Okay.
Wobei die letzten vier Tage Strand sind, das ist, könnt ihr quasi dann. Also wenn ihr 11 Tage Zeit hättet, könnt ihr da mitkommen. Das ist eine spezielle Tour, sehr stark mit Tierbeobachtungen und ja, also da werden wir coole Sachen machen, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Klingt verlockend.
Ich hatte mir aufgeschrieben, das ist jetzt das dritte Mal, dass du dabei bist. Ich glaube, du bist, wenn nicht der erste, dann zumindest der zweite Gast, der zum dritten Mal bei uns zu Gast ist.
Der zweite. Und,
hast du mitgezählt?
Wer war denn der dritte? Wer ist denn der erste?
Ich glaube, das war Micha Quandt, der Leitmoderator
genau.
Der Bildzeitung.
Stimmt.
Ja. Genau, Micha war der Erste, der das dreimal geschafft hat. Du warst aber
unser allererster. Einmal die Sommerfolge gemacht, das war ja nur eine kurze.
Ja, komm, machen wir das kleiner als ich. Aber Rainer, du warst in Folge 1 dabei, im Jahr 2020. Dann warst du im Jahr 2022 zum Auftakt der dritten Staffel dabei. Mhm. Und ich weiß nicht, wir sind jetzt bei knapp 200 Folgen insgesamt.
Ja, und, ja Wahnsinn, ja.
Und wir sind immer, es hört nicht auf, es hört nicht auf.
Irre.
Wir haben, als wir das letzte Mal mit dir geredet haben, kamen wir gerade so aus der Pandemie raus. Das war, glaube ich, Ende des Spätsommer 2022.
Ich glaube auch, ja.
Da konnten wir alle, glaube ich, wieder ein bisschen besser atmen und in die Zukunft schauen. Aber was hat sich so für dich in Sachen touristischen Themenbereichen getan oder auch vielleicht nachhaltig verändert? Wir haben ja damals so ein bisschen die Hoffnung geäußert, dass sich in Sachen Nachhaltigkeit die Dinge vielleicht wirklich etwas nachhaltiger auch ändern und so die Dinge, über die man während der Pandemie mehr geredet hat, vielleicht noch ein bisschen hängen bleiben. Wie hat sich das so bei dir, wie ist deine Sicht darauf jetzt so im Jahr
2025? Ja, das hat sich leider nicht so entwickelt, wie ich das erhofft hatte, ne? Also so mit dem Thema Nachhaltigkeit, weniger Ressourcenverbrauch und dass die Leute da mehr Acht geben drauf und vielleicht länger reisen. Das hat sich ja also alles nicht so ergeben, wie ich das erhofft hatte. Das ist dann doch eher alles sehr egoistisch weitergelaufen. Und klar, die Kreuzfahrten boomen ja und ihr zwei seid ja inzwischen auch Kreuzfahrten-Fan, wie ich im letzten Podcast gehört
habe. Nur der Andi. Nur Andi. Also ich habe mich da immer noch distanziert.
Ja, und aber auch was das Thema Artenschutz angeht, wo ich ziemlich stark involviert bin, da tut sich unglaublich wenig. Also da habe ich eigentlich schon mehr erhofft. Das ist zwar jetzt von dem Welt Economic Forum, World Economic Forum ist es jetzt auf Platz 2 der Risiken gestuft worden. Also nach den Naturkatastrophen sind dann tatsächlich das Aussterben der Tierarten als zweitwichtigstes Kriterium gesehen worden. Aber die Menschen juckt es irgendwie überhaupt nicht. Also es wird weiterhin gejagt und geplündert und Lebensräume zerstört, was als ob es eine zweite Welt gibt. Das kennt man ja von den Menschen.
Mhm. Wenn das World Economic Forum sich irgendwas als Thema aneignet, ist mein erster Instinkt, skeptisch zu sein. Oder ich frage mich dann gleich, wenn die das Thema auf dem Schirm haben, lässt sich damit Geld machen mit dem Thema? Das ist immer so mein Instinkt. Liege ich da falsch so ein bisschen? Oder?
Nee, absolut richtig. Es gibt sehr, sehr viele Startups, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Wie man zum Beispiel jetzt aussieht, da wird drauf spekuliert, dass man auch ähnlich wie bei den Kompensationszahlungen fürs Klima gibt es dann auch Kompensationszahlungen für Artenschutz und das ist dann da eben, dass da Gelder fließen. Dann gibt es ganz viele Firmen, die Artenvielfalt zählen können mit künstlicher Intelligenz, mit Kameratraps und was weiß ich alles. Also da gibt es schon einige Sachen, die da laufen und die mit Sicherheit dann auch in ein paar Jahren richtig groß boomen werden. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir das Thema am Hacken haben und dass wir da unbedingt was machen müssen.
Ja, es scheint generell irgendwie so ein bisschen nicht mehr Top-Thema zu sein oder ein wichtiges Thema zu sein. Auch hier in Deutschland sieht man ja auch an der Politik, ne? die
genau.
Wahrscheinlich neu gewählt werden. Ja, denen ist das Thema da nicht so wichtig, aber sie bekommen halt Mehrheiten dafür.
Ja, das sieht man ja auch bei Trump, ne? Drill, Baby, Drill, ne? Also da wird dann in den Naturschutzgebieten halt gefrackt und Öl gebohrt, was das Zeug hält, scheißegal, Hauptsache unserer Generation geht es dann gut. Da wird nicht an die nachfolgenden Generationen gedacht und das ist ja das Kernthema der Nachhaltigkeit, das Gestaltungsrecht zukünftiger Generationen, aber das juckt die Leute halt nicht. Hauptsache mir geht's gut.
Ja. Erst so kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Zuerst
genau. Muss es mir gut gehen.
Und stimmt. Dann Aber man darf da nicht verzweifeln, sondern man muss einfach weitermachen, das Beste geben, was man kann, so jetzt wie in meinem Fall eben dem Artenschutz und da möglichst viel machen und dann die positiven Beispiele sehen. Also wie gesagt, wir haben gestern Nacht auf unserer Kameratribe das erste Mal zwei Pumas gehabt. Das heißt, da gibt es vielleicht eine Pärchenbildung bei uns auf dem Grundstück in La Tigra. Und das wäre natürlich schon so ein Spitzenprädator. Das heißt, dass unten drunter mit der Artenvielfalt auch gut ist, weil die brauchen ja was zum Futter. Ne? Und es geht dann ganz runter bis zu den Insekten. Da muss alles passen, dass so ein Spitzenprädator da in so einem Gebiet ist. Also das hat mir natürlich schon wieder richtig Auftrieb gegeben.
Was hast du im Moment so für Projekte? Also du hast nur allgemein gesagt, du engagierst dich da sehr. Was sind das konkrete Ideen, Pläne, Projekte, die du hast?
Unser Projekt in Costa Rica, das ist jetzt so gut wie abgeschlossen, Reserva Bosque La Tigra, das läuft eigentlich selber. Das ist ja immer das Ziel auch, dass die dann ohne Einfluss von außen selber überleben können, solche Projekte. Und das wird sehr, sehr gut gebucht und groß nachgefragt. Also das ist super. Und jetzt haben wir was Neues in Litauen gestartet und haben da uns vorgenommen, 350 Hektar Moore wieder zu vernässen und die umliegenden Wälder zu kaufen. Und dass wir dann da eben die seltenen Tiere, die es da noch gibt, schützen und gleichzeitig natürlich auch das Klima. Denn Artenschutz ist ja wirklich auch immer gleichzeitig Klimaschutz. Das ist so, wenn man Tierarten schützt, dann schützt man die Gegend und da sind Moore, Wälder gleichzeitig dann auch mit geschützt und von daher auch das Klima.
Du sagst wir kaufen da mal eben so 350 Hektar Wald. Wer ist wir? Also du und deine Familie oder wer ist wir?
Nein, wir haben, das macht wir haben man eine ja NGO. Nicht mehr so eben. Wir haben eine NGO gegründet in Litauen und da sind verschiedene Akteure dabei, also natürlich Naturschützer aus Litauen, dann auch Reiseveranstalter, dann ist zum Beispiel der Martin Klug dabei, den du ja auch noch gut kennst oder so, ne? Und wir haben dann bei Birding Tours und bei Travel to Nature haben wir immer diese 25 Euro pro Gast im Reisepreis dabei. Da kommen das Jahr schon mal 40.000, 50.000 zusammen. Und dann haben wir so eine Sponsorenreise gemacht letztes Jahr. Da waren auch 20 Reiseveranstalter dabei, auch Chamäleon und Hauser-Exkursionen und For-Family-Reisen und so. Und die unterstützen das natürlich auch. Und da waren auch ein paar Sponsoren dabei, die aus den Reihen von Birding Tours kommen, die da ziemlich viel Geld investiert haben, also insgesamt über 250.000 Euro, die dann da Wälder gekauft haben. Und ja, so sind wir jetzt halt dran, Stück für Stück das weiterzuentwickeln, bis das ganze Projekt dann eben fertig ist. Und dann wollen wir da auch wieder, ähnlich wie in La Tigra, ein touristisches Projekt bauen. Ne? Da haben wir auch schon die Pläne, eben so kleine Tiny-Häuser, bisschen höherer Standard als in La Tigra, wo dann die Gäste Tiere beobachten können, Natur genießen können. Die haben dann so große Fenster mit direkt Blick in den Wald, wo dann die Elche früh kommen und so. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Und durch dieses touristische Projekt wird es dann später halt eben finanziert. Ja, die dauerhafte Einrichtung.
Gibt es auch Megafauna, also Bären, Wölfe und so?
Ja.
Oder
ja, gibt's auch? Genau. Es ist zwar jetzt schade, dass da ein Riesenzaun gebaut wurde wegen der Grenze zu Belarus, aber es gibt halt Gott sei Dank schon Hirsche und Bären und Wölfe, ganz viele Elche. Also das ist schon, Luchse haben wir jetzt auch fast alle zwei Wochen da in dem Gebiet. Das ist schon ziemlich cool.
Über welchen zeitlichen Rahmen reden wir da? Also wann soll das aufgestellt sein?
Das steht jetzt schon, das Projekt. Also wir haben die NGO gegründet, wir haben schon die ersten Grundstücke gekauft, die anderen sind wir am Akquirieren, die Wälder eben, ne? Weil da herrscht großer Druck von Seiten der Holzindustrie, eben gerade IKEA und diese ganzen großen Möbelfirmen, die hacken da gerade sehr, sehr viele alte Wälder in den östlichen Ländern ab, ne? Und nachdem jetzt noch Belarus und so weggefallen ist, dann haben sie halt noch mehr auf Lettland, Litauen, Estland, Finnland und da wird richtig abgeholzt. Und die alten Wälder sind eben wichtig, die wollen wir schützen. Ja, und wie gesagt, kann man jetzt auch schon kaufen.
Ich sage ja immer wieder zwei Dinge, die ich den Schweden nicht verzeihe. Das ist ABBA und IKEA.
Ja. Wirklich unverzeihlich. Und das dänische Bettenlager ist auch nicht viel besser, gell?
Ja, ist wahrscheinlich auch nicht mehr so weit weg. Ne?
Aber wann stehen da die Ferienhäuser? Also wann ist das so geplant? Oder gibt es doch bestimmt ein grobes Timing
im nächstes Kopf. Jahr. Nächstes Jahr sollen die ersten zwei oder drei stehen, ja. Mhm. Okay, cool. Wir suchen die gerade schon aus, welche wir machen. Wir haben da Treffen mit Architekten. Das macht aber jetzt zum Beispiel schon wieder mein Sohn, der Paul. Also der Paul ist da stark involviert. Elisa macht da mehr Travel to Nature und Burning Tours und Paul macht solche Spezialprojekte da auch.
Es ist ja wirklich mittlerweile so ein kleines Familienunternehmen. Also war es natürlich immer irgendwie ein Familienunternehmen. Ja. Alle waren irgendwie immer dabei, aber irgendwie findet jetzt jeder so seine Rolle und relativ organisch. Ne? Du hast ja nicht gesagt, Paul, du machst das jetzt und Elisa, du machst das jetzt, sondern die sind da so wirklich reingewachsen. Ne?
Das habe ich euch ja letztes Mal schon erzählt. Und zwar da war Corona. Die wollten eigentlich alle was ganz anderes machen. Also komplett andere Geschichten. Corona und konnten nichts anderes machen. Also Elisa hat damals schon einen Job in Wien gehabt oder so. Paul hat eine Ausbildung bei Condor da machen wollen. Und dann kam Corona, die hatten nichts zu tun. Und dann sind sie eben, ja, machen wir halt beim Papa mit. Weil ihr wisst ja auch, wir durften ja damals, unsere Mitarbeiter, die in Kurzarbeit waren, die durften ja nichts arbeiten. Aber Arbeit hatten wir ja alle genug, wie ihr euch auch noch erinnern könnt. Und das haben dann eben meine Kinder übernommen, oder unsere Kinder übernommen und sind dann da so reingewachsen, hatten ihnen Spaß gemacht und jetzt machen sie es wesentlich besser als der Alte.
Solange deine Kinder das nicht auch sagen, du darfst das sagen.
Das sagen die auch, das wissen die schon.
Aber sie hören noch auf dich ab und zu, oder? Als Ideengeber.
Also ganz ehrlich, das wollen sie eigentlich eher nicht. Ne? Also die wollen schon, dass ich komplett aus dem Operativen rausgehe. Verstehe ich auch, weil ich hätte mit meinem Vater oder mit meiner Mutter auch keine Firma aufbauen können. Ich war da auch, sehr ungestüm und hitzig und aber die sind sehr strukturiert und machen das halt jetzt komplett anders mit diesen ganzen Management-Prinzipien, die sie haben mit OKRs. Dann ist ja der Elisas Freund, der Tobi, noch dabei, der eigentlich die Geschäftsführung übernommen hat. Der hat bei Amazon gearbeitet, kennt da die ganzen Abläufe und optimiert da die ganzen Prozesse jetzt bei uns. Das ist schon sehr professionell und da würde ich ehrlich gesagt wirklich nur stören. Ihr kennt mich ja.
Dann sei lieber in Costa Rica und betreue da deine Touren. Ich glaube, da sind deine Kinder dann auch froh.
Ja. Genau. Aber beim NGO hast du da sicher doch eine führende Rolle, oder? Du bist ja jetzt nicht irgendwie nur so.
Ja, ja. Also das Thema Artenschutz, das habe ich bei Travel to Nature und Birding Tours und bei den Hotels in Costa Rica schon noch unter Kontrolle. Ja. Genau, das ist mein Ding, weil das ist ja auch meine DNA. Das ist ja das, was ich eigentlich machen will.
Wie kamt ihr damals auf Litauen? Weil wir betreuen ja auch Litauen, also deswegen, oder Vilnius und haben früher Litauen
betreut. Echt?
Ja, ja.
Ach, super.
Frage ich da jetzt nochmal.
Wir haben da eine Vogelbeobachtungsreise hingehabt mit so einem jungen Vogelbeobachter, der Marius. Mhm. Der ist da auch im Fernsehen ziemlich bekannt. Der macht so Tiersendungen und alles und in YouTube da 1 Million Follower und so. Und mit dem sind wir dann da drauf gekommen, da was Größeres aufzuziehen, weil der hat mal bei der litauischen NABU, also bei BirdLife, gearbeitet und hat da ganz viel Einblicke in so Projekte gehabt. Und unser Traum bei Birding Tours war halt mal, dass wir die Doppelschnepfe wieder brüten sehen in Europa. Ne? Und das ist halt, das wäre da auf jeden Fall möglich in dem Naturschutzgebiet. Und so sind wir dann auf so eine spinnende Idee gekommen und die hat sich dann halt immer mehr konkretisiert und immer erweitert und bis wir dann jetzt dieses große Paramelis-Projekt in Angriff genommen haben. Genau, und dann war natürlich auch noch die Überlegung, warum immer in Costa Rica und Südamerika, warum macht man das nicht in Europa, wo man mit dem Bus oder mit dem Auto auch mal hinfahren kann. Und dann war Litauen ziemlich optimal.
Okay, cool. Ja. Und nächstes Jahr geht's los, aber das wird dann nicht nur die
Nee, das
die
ist schon Tiny losgegangen, House. Andi. Das gibt's schon.
Der touristische Teil, dann mit den Tiny Houses, wenn das losgeht. Genau. Das wird aber nicht nur für deine Unternehmen oder wird das auch anderen Reiseunternehmen?
Das für alle Reiseunternehmen dann offen. Wie gesagt, da waren ja bei der Donners Tour auch schon einige Akteure dabei, die da auch Interesse dran haben, da ihre Gruppen hinzukriegen, weil landschaftlich wirklich sehr atemberaubend und einsam und viel Natur, ganz, ganz klasse auf jeden Fall. Und dann die Stadt Vilnius zum Beispiel ist ja auch der Knaller. Ne? Also wenn du da mal warst, das ist echt eine junge, lebendige Stadt. Ey. Da ist was los, das ist der Hammer.
Je mehr du das sagst, Sven reibt sich die Hände. Ne?
Ja. Ich hab nichts gesagt. Ne? Aber er scheint unsere Pressemitteilung zu lesen. Nee, ich finde Vilnius ist auch eine tolle Stadt. Sehr, wie du sagst, sehr jung, sehr viele Cafés. Dadurch hat es irgendwie was Italienisches für mich, ja, weil alle Leute sitzen im Cafés und
ja, genau, alle mit Laptop da, ne?
Und genau.
Ja. Absolut. Sind die auch faul oder was?
Die können halt alles digital machen, ne? Die müssen nicht auf der Behörde irgendwie im Amt sitzen und warten, dass sie aufgerufen werden in der Schlange. Sie können es einfach am Handy im Café machen.
Das ist unglaublich, ja, was in den Ländern da digital alles geht, gell? Ja. Da wartest du keine 2 Minuten auf dem Uber, hey, und dann wusch, geht's los so.
Ja. Stimmt. Ja, wie hier in China. Wie geht's dir mit den Umweltthemen in der Touristik? Was die Touristik so mit dem Thema Klimaschutz, Klimawandel? Du weißt ja, wir diskutieren ja manchmal auf WhatsApp über diverse Themen. Und du weißt, das ist für mich so ein bisschen so ein rotes Tuchthema. Ist nicht, weil ich die Themen nicht für wichtig halte, aber ich reg mich über Klimaschutz, Klima und Kompensieren und all diese Themen. Also über Greenwashing rege ich mich unheimlich auf. Und das vor allem aus der Sicht eines Marketingmenschen in der Touristik, der sich das immer wieder aneignen musste, weil das halt gemacht werden muss, irgendwie das Thema auch zu vermarkten. Und ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr muss, dass ich da so ein bisschen raus bin. Obwohl die Themen wichtig sind, aber ich find die Verlogenheit um das Thema Klimawandel und auch wie generell in der Öffentlichkeit damit umgegangen wird, immer auf den Regler, immer auf 11 drehen, ne? So 10 ist das Größte, immer auf 11, immer maximale Panik, und das ist halt wie sagt man, irgendwann glaubt keiner mehr dran. Das ist so, ne? Hört keiner mehr zu, wenn du ständig irgendwie auf voller Lautstärke, werden die Leute halt taub.
Und das ist
viel gefährlicher.
Da vollkommen recht.
Viel gefährlicher.
Und das ist Thema. Der größte Schaden, den das Greenwashing angerichtet hat, ist eben der Verlust des Vertrauens auch für die Projekte, die gute Arbeit gemacht haben. Aber das waren halt diese Riesenfirmen wie Booking.com oder sowas, die dann da sehr lax mit den ganzen Restriktionen umgegangen sind und das nicht richtig gemacht haben. Und dann, klar, dann fällt es da auf die Nase eben. Und vollkommen zu Recht auch, weil das war schon eine Schweinerei, wie da mit dem Thema Kompensation umgegangen wurde dafür. Für 2 Euro eine Tonne CO2 kompensieren oder sowas. Also das ist natürlich Schwachsinn, gell? Wenn man schon mal in dem Thema drin ist und weiß, wie schwierig das ist, eine Tonne CO2 zu kompensieren, wie viel Geld man da eigentlich braucht, dann ist das komplett unmöglich.
Genau. Und es kommt immer der Zusatz dazu, ja, es ist ja besser als gar nichts. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist das gar nicht so, weil wir uns irgendwie damit auf den falschen Weg begeben. Und wie gesagt, dieser Krisenmodus immer auf maximaler Lautstärke ist. Und sich darunter halt auch überhaupt keine differenzierte Betrachtungsweise der Themen, die sich unter Klimaschutz und Klimawandel so befinden. Deswegen finde ich das Thema Artenschutz, das hast du auch immer selbst gesagt, dass das vielleicht genauso wichtig ist wie Klimawandel, weil da geht es um Biodiversität, die einen großen Einfluss auf das Thema Klimawandel hat, ne? Also dass man die Themen auch kleinteiliger betrachtet und nicht immer alles in einen großen Topf irgendwie wirft und alles ist irgendwie gleich wichtig und super krisenmäßig und
Ja, für den Tourismus wäre es auf jeden Fall einfacher, denke ich mal, durch diese ganzen Safaris, Wandergeschichten, Kultur. Also da könnte man wesentlich einfacher mit dem Thema Artenschutz punkten, wie mit dem Thema Klimaschutz. Ich sehe es aber auch so, beides ist natürlich wichtig, aber Artenschutz ist halt wirklich immer auch Klimaschutz. Und deswegen könnte man da 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen und dann wäre das natürlich noch wesentlich besser. Wir sind bei Travel to Nature und Birding Tours eben komplett weggegangen, da, dass wir von Kompensation sprechen, sondern wir sagen halt einfach, wir machen was. Ihr könnt euch das anschauen, ihr könnt euch beteiligen, ihr könnt mitmachen, was auch immer. Und das ist dann so unser Ansatz. Aber bieten natürlich dann den Leuten immer noch eine freiwillige CO2-Kompensation mit Atmosphäre an, weil die wirklich da die Besten sind, die so auf dem Markt sind. Aber das macht halt leider fast niemand. Deshalb. Ja, und viele sagen, ja Gott, ich habe eh schon 25 Euro bei euch bezahlt dafür den Artenschutz. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass sie dann weniger kompensieren. Aber jetzt so mit anderen Klimaprojekten, wie gesagt, wenn dann da 5 Euro die Tonne kostet, da mache ich lieber gar nichts, weil da mache ich mehr falsch als Gutes für das Klima zu tun, ja.
5 Euro die Tonne.
Ja, die Kompensation, ich glaube, so gut klappt das. Ich habe neulich was von Lufthansa, die haben es ja jetzt auch in den Buchungsprozess mit integriert,
ja,
dass man da irgendwie kompensieren kann, auch auf 2 verschiedene Arten.
Machen die schon lange.
Ja, ein, zwei Jahre oder sowas. Aber ich habe neulich mal irgendwie eine Zahl gehört, die war wirklich, also 0,
ja.
irgendwas.
Ja.
Drückt dann wirklich drauf und kompensiert dann die Flüge. Wie findest du solche Aktionen? Es gibt das erste grüne Reisebüro in Freiburg. Ich glaube, das wurde Ende letzten Jahres irgendwie eröffnet. Hast du das mitbekommen?
Ja, das habe ich mitbekommen und finde ich natürlich erst einmal super, super gut. Und die haben halt auch jetzt, ich denke mal, das Problem, dass sie trotzdem die großen Firmen mit drei Buchstaben anbieten müssen. Und das ist dann halt wieder... ja, irgendwie nicht so gut dann eben. Ne? Wir haben selber jetzt auch wenig Anfragen über solche kleinen Reisebüros, sondern ich denke halt, die machen eher so in dem Hotelbereich, machen die, glaube ich, eher so ihre Geschäfte. Gell? Die haben eine ziemlich gute Auswahl an nachhaltig arbeitenden Hotels und vermitteln die dann, so was ich mitgekriegt habe. Aber jetzt so Costa Rica-Reisen oder sowas oder Vogelkuckertour nach Litauen, da wird wahrscheinlich da bei denen die Nachfrage auch gering sein, denke ich mal. Ja. Von daher, ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass sie das ein wenig vermischen und auch da so große Veranstalter mit reinnehmen und die halt nicht so nachhaltig arbeiten, aber das wird nicht anders gehen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ein generelles Problem wahrscheinlich. Ne? Wir gucken, wenn wir auf Fairway gucken, ne, die Aktion vom AER, die das ja auch machen, ich frage mich, ob sich das wirklich
tragen kann. Die Kooperation von denen.
Genau.
Das in Freiburg auch? Ist das auch ein Fairweg?
Ja.
Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, Fairweg gibt es nur in Berlin und Hamburg bislang. Ich glaube, das in Freiburg heißt das grüne Reisebüro. Ich weiß, dass der Inhaber unseren Podcast regelmäßig hört. Ich habe den Namen vergessen. Liebe Grüße, der hat uns auch schon mal angeschrieben. Vielleicht reden wir mit dem auch irgendwann mal. Ich habe nur den Eindruck, dass es sehr schwierig ist, Geld mit rein nachhaltigen Produkten zu machen.
Ja, habe ich auch den Eindruck, ja. Ja, weil das halt schon eine Nische ist, gell? Nischenprodukt. Ne?
Und dann ist halt die Frage, inwiefern, wie hoch hängt man das Thema Grün und Nachhaltigkeit? Wo begibt man sich dann wieder in den Bereich Greenwashing, wenn man 70% seines Umsatzes mit den Dingen macht, die halt Kreuzfahrten, Pauschal, Türkei und so weiter sind? Ne? Also das ist dann immer so die Frage. Ne?
Wir haben hier in Ballrechten-Dottingen ein kleines Reisebüro, das ist auch ein TUI-Reisebüro, aber die machen jetzt zum Beispiel dann eine Gruppenreise nach Costa Rica mit uns, haben dann ihre Best Travelers eingeladen und sowas finde ich dann auch eine coole Aktion. Die pflanzen dann da ihren Wald in La Tigra und machen solche Sachen. Also sowas finde ich eigentlich auch eine tolle Aktion. Die machen eh super gute Sachen hier. Das Reisebüro Eilers heißt das hier, der finde ich toll. Also es gibt auch wirklich so richtig coole Reisebüros, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern.
Ach, du hast mir mal deren Instagram-Kanal geschickt. Ne? Die machen auch, sind da sehr aktiv, ne?
Die ist super aktiv,
ganz witzige Sachen.
Ja, die machen ganz tolle Geschichten auf jeden Fall auch. Die haben hier auch so eine Bienenwiese gepflanzt in Ballrechten, so Geschichten mit ihren Kunden zusammen. Richtig toll.
Wäre doch mal was für den Globus Award, der doch nächste Woche wieder ansteht bei der Touristik aktuell.
Sollte ich mich da mal bewerben. Ich glaube, die haben sich da bestimmt beworben, wie ich die kenne.
Ich folge dir ja, oder wir sind ja verbunden auf WhatsApp. Das heißt, ich sehe auch immer deinen Status auf WhatsApp. Du warst in Südafrika.
Ja, bei unserem Freund, gemeinsamen Freund Kasper Wenter.
Genau.
Das war cool.
Was einfach privat?
Ja, privat.
Mal wieder sehen oder Südafrika irgendwie, ist ja auch immer eine Reise wert. Oder warst du da auch so ein bisschen in Sachen Artenvielfalt und Umweltschutz unterwegs?
Das gehört bei mir immer dazu, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Also um das Thema Nashörner habe ich mich da ziemlich intensiv ein bisschen gekümmert. Cool. Ne? Aber bei Kasper war es halt, das war richtig toll da in Stellenbosch.
Ich habe die Weinprobe gesehen, ja.
Boah, unglaublich, du. Also sowas. Ja, mit dem war man auch mal einen Abend unterwegs dann so bei so einer Weinprobe und so. Da war dann so Line Dance wurde da gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht. Also es war wirklich, kann man wirklich nur empfehlen. Und sein Benhock Corner Guesthouse, das ist ja auch sensationell schön, gell? Liegt perfekt in der Weingegend. Kannst mit Uber in 5 verschiedene Weingüter fahren. Manche kannst du sogar laufen. Und dann gibt's ja da diese Bahn, die einen von Weingut zu Weingut bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal mitgemacht habt. Sensationell, klasse. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, und mit den Nashörnern, da war es eben so, da diskutiere ich gerade mit einem Freund, dass man eigentlich in Südafrika und in Namibia super gut Nashörner züchten könnte. und dann pro Jahr über 1500 Tonnen Nashörner ernten könnte. Das heißt, die werden dann betäubt, die Nashörner werden abgeschnitten und wachsen dann wieder nach, sodass man dann den Nashornmarkt quasi mit Nashörnern schwemmen würde. Und dann würde diese wahnsinnige Wilderei, die jetzt wirklich schon wieder unglaubliche Ausmaße dieses Jahr angenommen hatte, dass man das dann eben beenden kann. Das war so mein Thema, mit dem ich mich da ziemlich viel beschäftigt habe. Und interessanter Ansatz auf jeden Fall, ja.
Vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so bewandt sind mit, was kann man mit Nashörnern machen, also mit Nashörnern Hörnern machen, wozu werden die gebraucht?
Also das habe ich mit Andi zum Beispiel richtig intensiv diskutiert. Das wurde früher...
Hat er ein Kilo bestellt oder was?
Bio-Viagra.
Der hat den Rest des Nashorns gegessen.
Ein schönes Gulasch. Gulasch, genau. Fränkisches Nashorn-Gulasch.
Die Nashörner wurden früher tatsächlich als Potenzmittel benutzt. Und jetzt weiß man halt auch, dass es ja eigentlich nur wie Fingernägel eben sind, kann man kaum unterscheiden, die Substanz. Und die chinesische Regierung hat es scheinbar wirklich jetzt hingekriegt, dass das nicht mehr als Potenzmittel da up to date ist. Was aber jetzt das andere Problem ist, inzwischen sind Nashörner als Geldanlage in der High Society angesagt eben, ne? Und das heißt, da wird mit Nashorngeld wird wie mit Gemälden wird gehandelt quasi, ne? Wenn man tolle hat und schöne hat und so weiter. Und das ist jetzt das große Problem und deshalb werden die so intensiv gewildert. Also der Preis, der hat sich noch verdoppelt zu den Vorjahren eben. Und ich glaube, in Etosha sind dieses Jahr schon, wir haben jetzt Ende Januar schon 35 Nashörner wieder gewildert worden, ne? Also es geht, in ein paar Jahren gibt es wirklich keine mehr, wenn da nichts passiert. Und da ist eben diese Nashornzucht, ist also so eine Idee von den Farmern in Namibia und Südafrika, wo es eben diese Spitzmaul- und Breitmaul-Nashörner gibt. Und das fand ich ganz interessant. Aber das ist eben mit den Naturschutzorganisationen nicht zu machen, ne? Die wollen das nicht. Und
weil zu viel Land zerstört wird von denen? Oder?
Ja, weil es dann überhaupt wieder gehandelt werden darf. Und scheinbar reichen diese 1500 Tonnen, reichen nicht mal um 20% des Bedarfs, des Weltbedarfs zu decken. Und wenn es dann wieder erlaubt ist, dann wird eben noch mehr
der Bedarf wieder höher.
Der Bedarf höher und wird dann von wilden Nashörnern dann trotzdem noch genauso mitgenommen wie von den gezüchteten eben. Ne? Und die andere Seite war eben auch, klar, die großen Umweltschutzorganisationen, die machen da auch ziemlich viel Geld mit. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Das wird natürlich dann von den afrikanischen Farmern dann wieder ins Spiel gebracht. Und was war eben noch? Naja, die Afrikaner wollen sich halt inzwischen, oder die Südafrikaner, die wollen sich halt inzwischen nichts mehr vorschreiben lassen von den westlichen Regierungen, eben wie sie mit ihren Nashörnern umzugehen haben, wie sie mit den Elefanten, mit dem Naturschutz, mit dem Thema überhaupt an sich umgehen sollen. Ne? Und deswegen wenden die sich zurzeit vor allem eben die schwarze Regierungsbeteiligung, die wenden sich ziemlich stark den russischen und chinesischen Politikern zu und weniger den westlichen und europäischen. Das heißt, das ist gerade auch noch ein politisches Problem, diese Nashorn und Nashornschutz und Artenschutz insgesamt. Aber muss man ein bisschen im Blick haben alles. Also ich finde die Idee mit diesen Nashornzüchten müsste man echt nochmal überdenken. Das ist vor 10 Jahren radikal abgelehnt worden, aber inzwischen, glaube ich, gibt es da etliche Argumente, die dafür sprechen.
In was für einem Zeitrahmen denkst du da? Muss das gemacht werden? Also wenn man wirklich mittelfristig die Nashörner retten will, gibt es da irgendwie so ein Point of No Return oder ist das auch zu fatalistisch so zu denken?
Nein, es sind ja schon einige Nashornarten ausgestorben. Erst kürzlich wieder das nördliche Breitmaul-Nashorn. Da war jetzt das letzte Exemplar in Kenia gestorben. Und wir müssen da schon die nächsten 2-3 Jahre irgendwann mal was zustande kriegen, wenn wir die Nashörner vom Aussterben retten wollen, auf jeden Fall, ja. Gerade so Spitzmaul-Nashörner, die einen extrem angepassten Lebensraum haben und wo es wirklich nicht mehr viel gibt, die sind schon stark gefährdet. Breitmaul-Nashörner gibt es jetzt schon wieder mehr, aber Spitzmaul-Nashörner, das wird eng.
Kann man das so, wie viele gibt es denn insgesamt noch?
Das kann ich dir jetzt so ad hoc nicht sagen, aber das kannst du googeln, aber viel sind es nicht, also. Viel sind es wirklich nicht.
Woher nimmst du deinen Optimismus? Woher nimmst du immer die Kraft, Man muss weitermachen. Wenn ich jetzt sowas höre wie, gerade ist wieder das in Kenia ausgestorben, weil Menschen es einfach nicht gerafft haben, ne? Weil Menschen es einfach nicht verstehen, was sie da machen und welche Konsequenzen zum Teil ihr Tun und Handeln haben. Wie verzweifelt man da nicht irgendwann, wenn man jeden Tag eigentlich wieder neue Hiobsbotschaften bekommt und dann so ein Projekt, was ja eigentlich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung, ne, maß ich mir nicht an zu urteilen, aber wo du denkst, dass es sinnvoll ist, dass das auch wieder eine politische Aspekte hat, die wieder alles verzögert, die wieder alles kompliziert macht. Wie kann man da jeden Tag sagen, aufwachen und sagen, ich mache aber weiter? Unglaublich.
Ich glaube, das ist ein bisschen schon so meine Art, ein bisschen so in die Richtung, ne, ein bisschen auch fatalistisch zu denken. Aber was halt, also man sieht ja dann auch schöne Sachen, wenn man eben, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man was macht, selber macht, ne, dann ist es auf jeden Fall motivierend, ne, sowas zu sehen. Der Paul, der ist gerade mit einer kleinen Expedition in Ladakh unterwegs und die haben gestern das erste Mal einen Schneeleoparden.
Wo ist das?
Ladakh, Indien, Nordindien, okay. Im Himalaya. Also die sind auf über 5000 Meter da, so ein paar so Outdoor-Freaks und haben Schneeleoparden gesucht und die haben gestern tatsächlich einen gefunden. Das ist dann natürlich auch ein absolutes Highlight, ne? Und da freut man sich dann, dass da noch welche gibt und dass da jetzt mehr für den Schutz gemacht wird. Also, aber du hast recht, Sven. Bei Naturschützern ist der Hang, dass man da depressiv wird, ist schon ziemlich hoch. Das heißt, da muss man schon aufpassen, dass man sich an den positiven Ereignissen hochzieht. Aber ich glaube, das ist bei jeder NGO irgendwie so, egal ob es mit Artenschutz oder mit Menschenschutz oder
Sea-Watch
oder so, ne? Genau.
Um noch ein weiteres deprimierendes Thema anzusprechen, du hast mir im Vorfeld noch eine Nachricht geschickt, ein Thema, was dir auch naheliegt, was ich ein ganz gutes Thema finde, gerade für die Touristik, weil eigentlich kein Mensch drauf schaut. Ich glaube, das ist auch ein touristischer Bereich, der in der Fachpresse irgendwie nicht beleuchtet wird, weil das so weiß ich nicht, das da schaut man, glaube ich, lieber eher weg. Da ging es um das Thema Messe, Jagd und Hund. Das ist eine Messe in Dortmund. Und da werben Reiseagenturen, Jagdreiseagenturen mit dem Abschuss bedrohter Zugvögel. Also die bewerben nicht damit, hier kommt und bei uns könnt ihr die alle abknallen, aber die bewerben halt mit dem Abschuss bestimmter Vögel, die auf roten Listen sind. Und das hast du angesprochen, weil das überhaupt nicht thematisiert wird in der Touristik. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
Ja,
was da angeboten wird und wie wir das auch noch weiter.
Ich habe aber heute einen negativen Artikel dazu. Heute Morgen hatte ich einen. Ja.
Wo?
Muss ich nochmal nachgucken. Aber heute Morgen, da war es irgendwie so und so viel, 1000 Euro kostet der Abschuss von 250 Vögeln, die auf der roten Liste stehen.
Genau. Das
war irgendwie so die Überschrift.
Ja, aber es geht natürlich, du kannst ja auch Leoparden schießen, Löwen, Nashörner, Eisbären sogar, gell, wo super vom Aussterben bedroht sind. Also du kannst eigentlich alles schießen, wenn du Geld hast und da deine Sucht irgendwie oder deinen kleinen Penis kompensieren willst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele Männer sind. Aber das machen auch Frauen natürlich auch, klar, logisch. Aber das ist schon irgendwie ziemlich pervers, was da abgeht. Und die stellen sich dann eben auch noch hin und sagen, wir betreiben Artenschutz, weil durch unsere Jagd eben werden 20 andere Tiere, die wir nicht jagen, werden dann eben geschützt. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, sowas, weil die müssen alle geschützt werden, die Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Wenn die jetzt Rehe jagen von mir aus, das ist ja absolut okay, Wildschweine. Da können sie doch jagen, aber die wollen ja, das sind ja diese Trophäenjäger, die dann wirklich nur die stärksten und besten und schlauesten Tiere jagen wollen, dann noch mit Methoden, die dann eigentlich auch so unlauter sind, also mit Nachtsichtgeräten, und die werden dann gehetzt und was weiß ich alles. Oder Kent Hunting sagt euch vielleicht auch was, ne? Da werden die Löwen in Südafrika, die jungen Löwen, die werden dann in so kleinen Stationen gehalten, da können dann Touristen hin, können mit denen spazieren gehen, können die streicheln, die sind komplett an Menschen gewöhnt. Und dann danach, wenn sie erwachsen sind, werden sie in so einem größeren Reservat freigelassen und die Leute dürfen für 50 bis 100.000 dann, je nachdem wie schön der Löwe ist, dürfen sie den dann schießen eben. Ne? Das ist total perfide, pervers und was weiß ich alles, und die machen da so viel Geld damit, gell? Das ist eigentlich eine Frechheit.
Die sind auch Handzahmen da wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich keine wirklichen wilden Löwen. Ne? Die laufen.
Das sind keine wilden Löwen. Die sind ja das ganze Leben gestreichelt worden von Menschen und sind an Menschen gewöhnt und alles. Also.
Das ist also wie eine Kuh auf der Weide zu erschießen. Ne? Mehr oder weniger.
Ja, genau. Das ist wie wenn es das Schaf erschießt. Ja, genau.
Sportlich. Also,
da könnte mich aufregen. Was ist das? Ist das die Armut der Länder? Also in welchen Ländern? Das wahrscheinlich jetzt nicht in reichen Ländern oder warum wird es nicht verboten?
Du kannst auch in Österreich Auerhähne schießen und sowas. Also das ist ein Business, das sehr, sehr groß ist. Wie gesagt, also es ist jetzt halt leider bei uns wird es wenig diskutiert in touristischen Kreisen, aber das ist ein Riesenbusiness. Also in Namibia, da gab es bis vor kurzem extra eine, wo die Jäger ausgestiegen sind beim Flughafen, dass sie ihre Waffen leichter da reinbringen und so. Die bringen ihre eigenen Waffen mit und die Ausreise von den Trophäen, also von Löwenkopf oder Elefantenfuß, das ist da alles noch möglich. Und in Deutschland kannst du die ganz legal einführen. Also es sind Sachen, die wirklich mal diskutiert werden müssten, warum sowas immer noch möglich ist. Gell?
Meine Frage wäre, wenn ein Tier auf der roten Liste ist und ein deutscher Reiseveranstalter, sagen wir mal, auf der Jagd und Hund, dieser Dortmunder Messe, diese Reisen anbietet, noch bewirbt, natürlich nicht mit hier, könnt ihr Vögel abschießen, die auf der roten Liste sind. Aber wenn klar ist, dass solche Reisen vermarktet werden, ist das legal in Deutschland? Oder wird das im Endeffekt sozusagen ein bisschen illegal verhuscht und man redet erst drüber, wenn man sozusagen im Zielgebiet ankommt?
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich glaube aber, das ist legal, weil du kriegst es, geh mal auf diese Messe da, Jagd und Hund, da kannst du, wenn du hinterm Tresen gehst, sagst du, ich interessiere mich da speziell für so ein Tier, da kannst du quasi alles, jedes Tier der Welt dir kaufen und dann irgendwie erlegen, was du Lust drauf hast.
Okay. Also, vielleicht sind sie auf der ETB, kannst ja mal nachfragen.
Das ist halt das Ding, ne? So auf der ETB wirst du die halt nicht finden, ne? Die haben halt
genau.
Spezialmessen.
Ja. Doch, wenn du nachfragst, kriegst du auf der ETB das auch. Das habe ich damals auch gemacht, da an so einem kirgisischen Stand, habe dann gefragt, ob ich so ein Blauschaf, ob das mal möglich ist, dass man die mal da vor die Flinte kriegt und dann wird man halt hintergelotst in diese Jurte da und dann gab es da auch schon Gespräche, wie sowas dann ablaufen kann. Also das geht da genauso. Halt nicht vorne am Tresen, ja. Sondern hinten dran, hinterm Tresen.
Interessant.
Erschreckend ein wenig. Nicht nur interessant, sondern erschreckend.
Vielleicht müssen wir uns dazu nochmal einen Jagdreiseexperten einladen und den mal gründlich hinterfragen. Ja. Das ist schon interessant. Naja, weil das schon ein Thema ist, was ich, glaube ich, viele Themen, die in der Touristik-Fachpresse einfach unterbeleuchtet werden, weil... Ne,
ja, gesagt, aber jetzt nochmal, ne? Jagdreisen an sich ist ja nicht schlimm, also aber die schießen halt wirklich, diese Trophäenjagd, die nur auf die großen, seltenen und rote Liste-Arten geht, das ist das Gefährliche und Perfide. Wenn die jetzt, wirklich jetzt mal ohne Schwanz, wenn die Elefanten in Botswana, da gibt es wirklich unglaublich viel und die machen auch wahnsinnig viel kaputt, wenn da ab und zu welche entnommen werden, ist das mit Sicherheit nicht schlecht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde es zwar nie machen, ganz klar, aber ich glaube, das ist schon vertretbar. Aber jetzt so rote Listearten da, Blauschafe und was weiß ich und Schneeleoparden, Eisbären, sorry, also da bin ich wirklich dagegen. Auch wenn dann die Einheimischen sagen, das ist Tradition hier, dann geht es wie bei diesem Walfang auf den Färöerinseln, ne? Das machen wir schon immer so, aber das gehört eigentlich, diese Tradition, die können eigentlich wirklich abgeschafft. Also das ist antiquiert und komplett daneben.
Sehr interessant. Sven, wir gucken mal. Das ist wirklich ganz interessant. Ich mal gerne. Können wir ja, gerne mal hören, was sich da so tut. Also wir müssen jetzt nicht irgendwelche Trophäenjäger einladen, aber mich würde diese Grenze zwischen dem, was du da sagst, zwischen vertretbarer Jagd oder in Anführungsstrichen guter Jagd und schlechter Jagd.
Ich dachte mal, das wäre so ein Ding aus den 80ern, ne? wo man irgendwie sagen kann, ich will einen Löwe schießen und dann fliegt man halt irgendwie ins südliche Afrika und legt halt ein paar tausend Euro auf den Tisch und dann kann man Löwen schießen und dann macht man das Foto noch und sowas. Ich dachte, das gäbe es gar nicht mehr.
Das ist auch peinlich, wenn man jetzt zu jemandem nach Hause kommt, der hat einen Löwen da im Zimmer hängen, oder? Da sagt er, spinnst du oder was?
Ja, eigentlich, genau. Also,
aber es gibt es noch massig, wirklich.
Ich kenne keine Leute, die damit angeben würden, zum Glück.
Also, ja. Aber es gibt
ich kann mir schlimm. Ich glaube auch, das sind wahrscheinlich keine Leute, die, das sind wahrscheinlich geschlossene Kreise, die sich damit brüsten untereinander, kann ich mir vorstellen. Aber nicht irgendwie zwingend auf Facebook oder Instagram posten. Ne?
Doch, also auf Facebook findest du Tausende von Leoparden, toten Leoparden, selbst Kinder und mit Armbrust erschossen und weiß der Geier was alles. Und das wird jetzt gerade immer mehr, weil ja dieser Donald Trump, dessen Sohn, da auch wieder so
Jagdtourismus
hochfähig gemacht hat.
der Grönland will.
Ach der. Ja. Na gut. Vielleicht habe ich den falschen Algorithmus.
Und die Sachen, du hast den falschen Algorithmus.
Naja, mir werden andere Sachen gezeigt, über die wir hier nicht reden wollen.
Das würde mich auch mal interessieren. Da würde ich dich auch mal gerne ausfragen.
Machen wir eine extra Folge.
Ja, machen wir eine extra Folge.
Über 18.
Essgewohnheiten.
Meine Essgewohnheiten, ja. Ja, wir haben so einen Running Gag, Rainer und ich, Sven, ne? So mit, er postet irgendwelche Tiere und ich sage, er sagt immer, guck mal, was wir hier gerade
gesehen haben. Essbar oder nicht?
Genau.
Ja, wir hatten gerade das Jahr der Schlange und er sagt, ja, Schlangen mag ich. Und ich habe gesagt, ich mag die auch. Also geschmacklich, geschmacklich nicht, aber doch, Schlangen sind coole Tiere.
Bissfest sind sie.
Ja, ja. Nee, tatsächlich, Schlange habe ich schon mehrmals gegessen und das ist kein Tier, also jetzt keine seltenen Schlangen, aber
ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also
ich fand die übliche Speiseschlange schmeckt mir nicht sonderlich gut. Man sagt ja immer, alles schmeckt alles wie Hühnchen, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin kein besonderer Hühnchenfreund.
Ah, okay.
Vielleicht liegt es daran.
Ja, dann.
Ja, ja. Naja, Rainer, du hast schon ein bisschen erzählt, was du dieses Jahr noch so vorhast. Ich habe gerade gelesen, dass unter irgendeinem Social Media Post, dass dich Ingo Lies, der Gründer und Chef von Chameleon Reisen, hat dich als seinen Helden bezeichnet. Du bist jetzt so im Halbruhestand.
Eine weitere Auszeichnung in deinem Leben.
Naja gut, der Ingo macht ja selbst mit in Sachen Nachhaltigkeit, ist ja schon wirklich, sag ich mal, eine große Nummer in unserer Branche und der bezeichnet dich sozusagen, und wir wissen ja alle, du hast Sachen gemacht, die jetzt viele irgendwie anstreben zu machen in Sachen Nachhaltigkeit. Die hast du gemacht, da haben dich die Leute wahrscheinlich noch belächelt. Bist jetzt so ein bisschen im Halbruhestand. Neben dem Thema NGOs in Litauen und Reisen begleiten, du bist ja noch relativ jung, ne? Also so richtig Ruhestand ist das ja noch nicht. Was hast du denn noch so vor, außer diesen Themen? Was steht da noch so an für dich?
Ja, das ist tatsächlich gerade ein bisschen so ein Punkt, da hänge ich ein bisschen durch. Ich suche gerade noch so ein bisschen meine neuen Aufgaben, neben dem, was ich jetzt tatsächlich noch mache. Also wie gesagt, das Thema Artenschutz, aber irgendwas in die Richtung will ich schon noch machen. Weil, wie du gesagt hast, ich fühle mich auch noch jung und fit und will jetzt noch nicht ganz aufhören. Irgendwas wird mir schon mal wieder einfallen. Vielleicht hast du ja oder das Sven noch ein paar Ideen für mich, wo ich mich einsetzen kann.
Der Artenschutz-Podcast.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Wahrscheinlich gibt es das auch. Wahrscheinlich gibt es auch
einen Artenschutz-Podcast. Also im ornithologischen Bereich gibt es viele, die heißen dann Gut zu Vögeln oder so. Also sind schon sehr, sehr erfolgreich.
Wow. Der hätte von mir sein können, der Name. Gut zu Vögeln. Oh Mann, hätte man sich auch denken können, dass
so ein schlechter Witz.
Komm, bitte.
Lassen wir es.
Nee.
Ich sag nicht nein, Sven. Aber ich sag selten nein.
Ich muss ja hinterher wieder schneiden. Nee.
Ja. Also du bist ja noch nicht mal 60, ja? Also jetzt
doch.
Nicht im Was?
Drüber.
Was?
61.
Du bist 10 Jahre älter als ich.
Bist du schon 50?
Ich bin 51, mein Lieber. Ich weiß, ich sehe aus wie 30, aber.
Gut gehalten, ja, top.
Ich habe gute Ärzte.
Ja, deswegen der Umzug nach China.
Ja, genau, ganz genau. China und Dubai. Ja.
Ja, genau.
Naja. Also du bist immer am Gucken, ne? Was noch so geht.
Ja, ich bin gerade noch am Gucken, ja.
Und an Reisen ist geplant. Ich weiß, du hast erwähnt, du warst jetzt gerade in Südafrika, das haben wir gut mitgekriegt. Und Sri Lanka steht an.
Nächste Woche Sri Lanka, ja, genau. Ja,
cool. Mhm. Wie lange?
3 Wochen. Mhm. Aber da bin ich dann auch, da gucke ich mir dann tatsächlich auch in Galoya so ein neues touristisches Projekt an, wo wir vielleicht dann als Investor mit einsteigen können. Aber das schaue ich mir jetzt dann erstmal an. Das ist auch interessant, da so eine kleine Öko-Lodge da mit aufzubauen, die ähnlich wie La Tigra eben ist, ne, mit dem Artenschutzprojekt dabei, mit Baumpflanzungen dabei. Und die wollen dann da eben von unserer Erfahrung mit profitieren.
Wie kommst du an solche Projekte dran? Also es ist ja wirklich klar, in Costa Rica oder in der Region, da bist du fantastisch vernetzt und da kennt man dich wahrscheinlich und da kennst du sehr, sehr viele Leute. Aber Sri Lanka ist ja jetzt irgendwie ganz was anderes.
Ich
ist das dein Netzwerk oder ist das irgendwie, Netzwerk, wo du was liest und denkst, oh, das könnte interessant sein? Und
das ist das dann, Netzwerk, hey, Sven. Okay. Also wenn du jetzt dein Netzwerk fragen würdest, hey, hör mal, ich würde gerne ein Hotel, würde ich mich interessieren für ein Hotelinvestment, na, dann würdest du bestimmt auch 20 Angebote kriegen, bei der Größe deines Netzwerks wahrscheinlich noch mehr. Also ich frage dann einfach immer, ne? Ich frage dann einfach und dann kommen die schon automatisch auf einen zu. Auch über LinkedIn kommen viele, ne? Und so, also das ist dann schon.
Also Sri Lanka, vielleicht potenziell ein neues Projekt, was dich die nächsten Jahre sozusagen beschäftigt hält. Aber das ist noch nicht klar, oder?
Nee, das ist noch nicht klar. Das schaue ich mir jetzt erstmal an. Grundsätzlich dann mit den Leuten sprechen, ob die zuverlässig sind, was für Ideen die haben, wie die mit dem Thema Naturschutz, Artenschutz, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit umgehen. Und dann, ich habe zwar jetzt schon Austausch mit denen, ja, und jetzt, dann machen wir eben noch einen Vor-Ort-Termin, das ist auch immer wichtig. Und dann gucken wir mal, weil ist klar, sowas, eine Blaupause haben wir ja mit La Tigra geschaffen, sowas kannst du eigentlich überall in den Tropen aufbauen. Und dann wäre sowas schon interessant, wenn man sowas als Netz hätte, das dann auch skalierbar ist und irgendwo noch in anderen Ländern aufgebaut werden kann. Fände ich schon interessant. Das wäre zum Beispiel was ich mache.
Aber du fliegst 3 Wochen, du fliegst jetzt nicht alleine. Das ist dann
nee, auch die ersten 2 Wochen bin ich Reiseleiter von einer Birding-Tour.
Ah, okay. Ja. Damit wird das kombiniert. Okay.
Ja, genau. Ja.
Also wenn du sagst, es gibt eine Blaupause dafür, das Thema wirklich nachhaltiges Hotel sozusagen auch zu skalieren, ne? das größer zu machen, vielleicht mit einem Start-up sozusagen, dass das auch vielleicht weltweit umgesetzt werden kann, in welchen Locations auch immer, wäre das vielleicht interessanter? Weil ich meine, La Tigra, das ist ja eine Blaupause. Das sind ja genau. Die Prinzipien, die dahinter stecken, sind ja wahrscheinlich nicht so anders in egal, wo das ist, oder?
Das wäre mit Sicherheit interessant, Andi, aber du kennst mich ja, also das würde ja erhebliche Strukturen benötigen und dann wäre wahrscheinlich Travel to Nature jetzt auch schon so groß wie Chameleon, wenn ich das könnte. Aber ich kann sowas einfach nicht. Also ich bin kannst ja dann für ein Projekt, klein und überschaubar, sowas kriege ich gebacken, aber keine so großen, skalierbaren Sachen, das ist eher nicht meins. Das muss ich mir schon selber zugestehen, dass das nichts ist.
Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich wundern, weil wir so oft hier La Tigra erwähnen, denen empfehle ich die allererste Folge von Hin und Weg, auch mit Rainer Stoll. Ich glaube, da haben wir sehr ausführlich über La Tigra und das Projekt gesprochen damals.
Stimmt.
Also einfach mal reinhören.
Oder auch die Folge mit Ranga Yogeshwar, der ja auch mit dir da war sozusagen, der hat auch ausführlich drüber geredet.
Ja,
ne? Genau. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du dich dann sozusagen, wenn du da Startup-Investoren hättest in so einem Projekt, die dann irgendwie 21 Jahre alt sind und irgendwie mit Millionenbeträgen kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht nicht.
Ja. Nicht meine Welt.
Naja, wahrscheinlich nicht. Ja. Na gut.
Was immer aber sag gerne mal Bescheid, wenn in Litauen das Projekt fertig ist. Das können wir ja gerne mal bei uns auch irgendwie ein bisschen pushen. Vielleicht auch mit einer Pressereise kombinieren oder sonst irgendwas. Also wenn da was möglich ist.
Also Sven, da komme ich gerne auf dich zu, weil das ist eigentlich fertig. Also wie gesagt, wir müssen nur noch wir haben aber jetzt schon 2 Häuser dastehen, aber die sind halt noch sehr basic. Ja. Aber grundsätzlich in eine Reise einbauen kann man das jetzt schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, das würde auch Litauen als Land sehr, sehr gut tun, wenn sie da dem Thema Nachhaltigkeit noch ein wenig weiter vorne wären. Wir haben ja für diese Sponsorenreise, wo wir diese ganzen Reiseveranstalter dabei hatten, habe ich da auch nachgefragt, aber da warst du noch nicht bei den zuständig für Litauen. Und ich habe dann direkt da in Vilnius bei dem Tourism Office angefragt und da kam eigentlich jetzt nichts, dass die uns da unterstützen wollten oder so.
Okay.
Aber vielleicht ändert sich das jetzt.
Also frag gerne mal an oder sag mal Bescheid und mal gucken, wie wir das dann da unterbringen können.
Also wir haben jedes Jahr 5-6 Gruppen nach Litauen. Das läuft richtig gut bei uns. Okay. Gell? Das ist schon ein Naturthema, ist das absolut. Ey. Das ist richtig klasse. Ja.
Rainer, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und immer wieder schön, dass du immer Ja sagst, wenn wir dich anfragen. Willst du mit uns wieder irgendwas eröffnen oder willst du mit uns wieder irgendeine erste Folge machen? Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Und bis
ich
bald.
Ich wollte es auch immer euch mal wieder zumindest so zu sehen. Aber wir müssen uns mal wieder live treffen.
Das stimmt, ich glaube auch. Wir schicken Bilder von der ITB. Ja.
Bei eurem letzten Podcast hat er aus Kuba ja gemeint, dass die den besten Rum hätten. Ne? Das kann ich widerlegen. Da müssen wir aber mal nach Guatemala.
Echt? Wirklich? Ja, da gibt es besseren Rum?
Zacapa. Ron Zacapa aus Guatemala. Hammer. Aber gut, das ist jetzt wieder was anderes.
Der würde mich wahrscheinlich umhauen. Ne? Anderes Thema.
Ich war jetzt in Vietnam und habe den ersten vietnamesischen Rum getrunken. Oh. Der braucht aber noch ein bisschen. Der war nicht schlecht, aber ein bisschen braucht er noch.
Ja. Ich habe neulich einem Südafrikaner hier so einen badischen Bio-Wein gegeben, richtig von einem richtig tollen Winzer. Und dann hat der Südafrikaner so, weißt du, so dieses genudelt da und so und hat gesagt, sie sind auf einem guten Weg. Naja. So wie du gerade gesagt hast, der braucht noch ein bisschen.
Nein, aber das ist auch kleine Startups sind irgendwie 3-4 Leute, ne, cool. Die gesagt haben, wir haben doch hier auch die Ressourcen und können es doch mal machen und probieren und haben sich dann die Fässer geholt und produzieren gerade noch sehr klein. Das ist echt schwer zu finden, wo das ausgeschenkt wird. Aber ne, sie probieren es, sie wollen und sind auf einem harten Weg.
In Hamburg wird auch Gin hergestellt. Da gibt es auch so Hipster-Gin, der wird irgendwie am Elbstrand unter einem...
Eine Folge ohne Hamburg zu erwähnen, wie toll Hamburg ist.
Fast immer das Kraft. Wollte gerade sagen, das ist so Zeug, das wird von Hipstern unter einem umgefallenen Baum am Elbstrand irgendwie destilliert. Das ist so, keine Ahnung. So ein Zeug. Also irgendwie scheint es alles mittlerweile überall zu geben.
Ja, das stimmt.
Ja. Wahrscheinlich gibt es auch bald chinesischen Whisky, würde mich auch nicht wundern. Rainer, vielen Dank. Ich wünsche euch beiden einen guten Rutsch ins Jahr der Schlange.
Ja, feier du heute Abend schön rein, ne?
Ja, ich werde. Ich weiß,
guten Rutsch, Andi.
Gutes für Essen, euch wahrscheinlich oder? Weniger.
Viel
zu essen. Ja. Maultasche chinesisch.
Ja, genau. Und irgendwas Rotes musst du tragen, ne?
Habe ich schon an.
Sehr gut.
Ich sag Dank nicht was. Sehr schön. Rainer, vielen Dank. Bis bald mal
wieder. Vielen lieben Dank, Rainer.
Mucho gusto. Bis bald.
Bis dann.
Ciao. Ciao, ciao.
Für Litauen und ich habe dann direkt da in Vilnius bei dem Tourism Office angefragt und da kam eigentlich jetzt nichts, dass die uns da unterstützen wollten oder so.
Okay.
Aber vielleicht ändert sich das jetzt.
Also frag gerne mal an oder sag mal Bescheid und mal gucken, wie wir das dann da unterbringen können.
Also wir haben jedes Jahr 5-6 Gruppen nach Litauen, das läuft richtig gut bei uns.
Okay.
Das ist schon ein Naturthema, ist das absolut, ey. Das ist richtig klasse. Ja.
Rainer, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und immer wieder schön, dass du immer Ja sagst, wenn wir dich anfragen. Willst du mit uns wieder irgendwas eröffnen oder willst du mit uns wieder irgendeine erste Folge machen? Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Und bis
bald. Ich wollte es auch immer euch mal wieder zu sehen. Aber wir müssen uns mal wieder live treffen.
Das stimmt, ich glaube auch. Wir schicken Bilder von der ITB.
Bei eurem letzten Podcast hat er aus Kuba ja gemeint, dass die den besten Rum hätten. Ne? Das kann ich widerlegen. Da müssen wir aber mal nach Guatemala.
Echt? Wirklich? Ja, da gibt es besseren Rum?
Zacapa. Ron Zacapa aus Guatemala. Hammer. Aber gut, ja. Das ist jetzt wieder was anderes.
Der würde mich wahrscheinlich umhauen. Ne? Anderes Thema.
Anderes Thema.
Anderes Thema,
genau. Anderes Thema. Ich war jetzt in Vietnam und habe den ersten vietnamesischen Rum getrunken. Oh. Der braucht aber noch ein bisschen. Der war nicht schlecht, aber ein bisschen braucht er noch.
Ja, ja. Ich habe neulich einen Südafrikaner hier so einen badischen Bio-Wein gegeben, richtig von einem richtig tollen Winzer. Und dann hat der Südafrikaner so, weißt du, so dieses genuddelt da und so und hat gesagt, sie sind auf einem guten Weg. Naja. So wie du gerade gesagt hast, der braucht noch ein bisschen.
Nein, aber das ist auch kleine Startups sind irgendwie drei, vier Leute, ne, cool. Die gesagt haben, wir haben doch ja auch die Ressourcen und können es doch mal machen und probieren und haben sich dann die Fässer geholt und produzieren gerade noch sehr klein. Das ist echt schwer zu finden, wo das ausgeschenkt wird. Aber ne, sie probieren, sie wollen und
sind auf einem harten Weg. In Hamburg wird auch Gin hergestellt. Da gibt es auch so Hipster-Gin, der wird irgendwie am Elbstrand unter einem...
Gibt es eine Folge ohne Hamburg zu erwähnen, wie toll Hamburg ist?
Fast immer Kraft. Ich wollte gerade sagen, das ist so Zeug, das wird von Hipstern unter einem umgefallenen Baum am Elbstrand irgendwie destilliert. Das ist so, keine Ahnung. So ein Zeug. Also irgendwie scheint es alles mittlerweile überall zu geben.
Ja, das stimmt.
Ja. Wahrscheinlich gibt es auch bald chinesischen Whisky, würde mich auch nicht wundern. Rainer, vielen Dank. Ich wünsche euch beiden einen guten Rutsch ins Jahr der Schlange.
Ja, feier du heute Abend schön rein, ne?
Ja, ich werde. Ich weiß,
guten Rutsch, Andi.
Gutes für Essen, euch wahrscheinlich oder? Weniger.
Viel
zu Ja. Maultasche chinesisch.
Ja, genau. Und irgendwas Rotes musst du tragen, ne?
Habe ich schon
an. Sehr gut.
Ich sag nicht was. Sehr schön. Rainer, vielen Dank. Bis bald mal
wieder. Vielen lieben Dank, Rainer.
Gute Gusto. Bis bald.
Bis dann.
Ciao.